ARD. Talk mit Tees.
Oft ist es so, dass die zweimal hingucken, weil ich nicht in Anzug und Krawatte durch die Fußgängerzone laufe. Also das ist so ein erster Reflex. Sie sehen ja hier ganz anders aus. Bundesanwaltschaft, das ist ja quasi der oberste Staatsanwalt des Bundes, die Behörde für den Adrenalinfaktor bei mir auch. Weil Festnahmen im Bundesland sonst wie und dann geht bei uns die Maschine an. Also es gab jetzt gerade einen Tatort aus dem Schwarzwald, da wurde die Richterin gefragt, sie wirken so ein bisschen frustriert, geht's bei Ihnen hier nicht um Gerechtigkeit? Und die Richterin sagte, nee, bei mir geht's um Schadensausgleich. Und das war eine Situation, wo die Juristinnen und Juristen draußen auf dem Sofa, da sind die alle zusammengezuckt.
Mein Name ist Christian Tees und ich stelle euch ja gerne Menschen vor, die uns in unserem Alltag begleiten. So wie Frank Bräutigam. ARD-Rechtsexperte, ein Gesicht, das sehr viele kennen, weil er regelmäßig in der Tagesschau oder in den Tagesthemen auftaucht. Er berichtet aus Karlsruhe vom Bundesgerichtshof oder auch Bundesverfassungsgericht. Er leitet seit 2010 die ARD-Rechtsredaktion und erklärt die Urteile der hohen Gerichte, ob aus Karlsruhe, Luxemburg oder Straßburg, und hilft, sie ein bisschen für uns einzuordnen und auch aufzuzeigen, inwiefern sie für unseren Alltag relevant sind. Ihr bekommt hier einen kleinen Einblick in seinen Alltag. Ihr bekommt ein paar interessante Hintergründe zum Grundgesetz, das 2024 ja mit dem Jubiläum sehr präsent ist. Ihr erfahrt, wann es in seinem Job auch mal hektisch wird oder wie individuell Richter sein dürfen. Eigentlich ist alles interessant, weil Gesetze und Urteile uns alle jeden Tag betreffen. Außerdem erzählt er, wie es sich anfühlt, mit dem Original-Grundgesetz in einem Raum zu sein. Und warum eine Giraffe dabei war, als der Parlamentarische Rat damals zusammentrat, um eine deutsche Verfassung zu schreiben. Und wie kam überhaupt die Gleichberechtigung ins Grundgesetz? Da waren doch lauter alte, weiße Männer am Werk. Und es gibt ein paar Tipps, wenn ihr selber mal klagen wollt. Viel Spaß mit meinem Gast in dieser Folge, Frank Bräutigam.
Ein Podcast von SWR3.
Guten Tag.
Guten Tag, Christian. Danke für die Einladung.
Ja, wir haben gerade schon über Fußball geredet, denn du bist ja aus Karlsruhe rübergekommen.
Richtig.
Ja, und interessant, denn du kommst ja ursprünglich so Richtung Düsseldorf und so. Mettmann, da bist du geboren.
Bin ich geboren und bin aber in Aachen vor allem aufgewachsen.
Aachen war das, genau.
Das würde ich so als meine Heimatstadt bezeichnen.
Ja. Du bist ein großer Fußballfan, aber von da hast du nichts mitgebracht. Was ist mit der Alemannia?
Naja, die spielt jetzt immerhin in der dritten Liga und ich habe damals im Fanblock dort auch gestanden, an der Seite, nicht ganz in der Mitte, aber habe auch harte Zeiten Oberliga damals miterlebt und beobachte das und freue mich, dass die jetzt wieder in der dritten Liga sind, ja.
Aber dein Verein ist der KSC, standesgemäß als Karlsruher mittlerweile.
Ja, wir haben auch zwei Dauerkarten in der Familie. Also bei vier Personen zwei Dauerkarten. Da muss man natürlich dann auch mal knobeln und wir einigen uns aber meistens. Im Zweifel dürfen die Kids.
Ach, das ja. Ist natürlich schade. Jetzt gerade, wo es so gut läuft.
Genau.
Im neuen Stadion.
Die Stimmung ist sensationell da. Also es ist laut, es ist heftig, man ist nah dran.
Ja.
Total gut.
Wir wollen mit dir zusammen mal ein bisschen hinter die Kulissen auch deiner Arbeit schauen. 75 Jahre Grundgesetz ist auch natürlich immer noch wieder ein Thema. Mhm. Ich fand es sehr schön, an dem Tag, der tatsächlich der Tag 75 Jahre war, dass das überall präsent war. Ich war nämlich in Hamburg an dem Tag und ging durch die Straße und an jeder Litfaßsäule war da etwas zu sehen. Ich stand unten in der U-Bahn in Hamburg und da bei der Anzeige, wo sonst die Destination, der Zielort der U-Bahn steht, auch da war irgendein Spruch. Und was stand da? Die hatten das... Ich muss mal gucken, ob ich das gerade finde.
Ich bin gespannt.
Ist dir das auch aufgefallen an dem Tag?
Dass das so präsent war, ist mir sehr aufgefallen. Also, und das hat mich auch gefreut, weil das ja, man hat ja vielleicht erstmal so einen Abwehrreflex, ja, Grundgesetz und kompliziert und so, aber das spielt ja alles mitten im Leben. Und deswegen kann so ein Jubiläum wirklich auch mal ein Grund sein, so wie das jetzt war, das sehr präsent zu machen. Und wir haben das im Programm auch sehr präsent gemacht.
Genau. Das sowieso. Aber mich hat überrascht, dass das im Alltag, ja, auf der Straße so präsent war. Da hat wirklich jeder mitgemacht. So. Und hier stand die U1, fuhr nach Großhansdorf. Und unten drunter steht dann, das Grundgesetz wird 75, seit 1949 unser Fahrplan.
Ja.
Guck mal hier, das ist schön, oder?
Das ist mal eine schöne, ach so, oben auf der Anzeige,
genau,
am Bahnsteig.
Richtig auf der Leuchtanzeige, wo steht, welche U-Bahn als nächstes einläuft und dazu ein Satz zum Grundgesetz.
Das hätte man nicht besser machen können und auch die Metapher Fahrplan passt. Das war dann der 23. Mai, jetzt ja. 2024.
Richtig.
Sehr gut.
So, womit hast du dich letzte Woche beschäftigt eigentlich?
Letzte Woche habe ich mich...
Wenn es nicht Urlaub war.
Nee, der ist schon ein bisschen länger zurück. Ich habe mich einmal mit einer neuen Klimaklage beschäftigt, die beim Bundesverfassungsgericht eingereicht wurde.
Ja, von
es
wem?
Ist, von inzwischen liegen da mehrere größere Organisationen, zum Beispiel Greenpeace ist dabei, sind aber auch 54.000 Bürgerinnen und Bürger, die da mit geklagt haben. Und es gab 2021 schon mal so einen größeren Klimabeschluss, der Politik ein bisschen Druck gemacht hat. Und diesen Rückenwind wollen jetzt viele Klägerinnen und Kläger nochmal aufnehmen, um quasi über die Gerichte, vereinfacht gesagt, mehr Klimaschutz zu schaffen. Also das war ein Thema der letzten Zeit für mich.
Wer darf klagen beim Bundesverfassungsgericht eigentlich?
Jeder.
Wirklich jeder. Kostet das was, wenn man am Ende verliert?
Wenn man am Ende verliert, kann das auch mal was kosten. Aber da sollte man keine Angst vorhaben. Also es kann da jeder klagen. Allerdings nicht sofort. Also man muss häufig auch erst diesen berühmten Instanzenzug durchgehen. Also wenn man die erste Klage gleich an den Schlossplatz schickt, dann sagen die, erstmal vorne anfangen.
Okay,
das ist aber auch okay.
Und vorne ist?
Im Zweifel das Amtsgericht. Das kann auch mal ganz vorne beginnen und dann gibt es je nach Fall verschiedene Regeln.
Worum geht es bei dieser Klage konkret?
Es geht darum,
wenn du das schon weißt, wenn du schon so gut vorbereitet bist.
Ja, wir haben ja drüber berichtet. Also es geht darum, dass es geht um das Klimaschutzgesetz, das so ein bisschen die Basis für die Maßnahmen zum Klimaschutz ist. Und da hatte die Bundesregierung so ein bisschen, ja, manche sagen aufgeweicht, wie man das Ganze kontrolliert, die CO2-Emissionen. Früher hat man das streng nach Bereichen kontrolliert. Was macht der Verkehr? Was macht der Bau? Und so weiter. Und inzwischen schaut man da etwas globaler drauf. Und manche sagen, naja, damit will man sich auch Möglichkeiten schaffen, nicht ganz so streng hingucken zu müssen. Und also es ist der Versuch, das Thema Klima nochmal größer vor die Gerichte und das Bundesverfassungsgericht zu bringen, um der Politik da stärker Druck zu machen, weil aus Sicht der Klägerinnen und Kläger zu wenig passiert.
Wie lange dauert das ungefähr, bis da ein Urteil fällt?
Ja, also...
Ist das absehbar von vornherein, wie lange das dauert?
Nein, das weiß man nicht. In der Regel, also die großen Urteile gehen nicht schnell. Also da geht es jetzt nicht um Tage oder Wochen. Es geht bei so Eilentscheidungen mal zum Heizungsgesetz. Da haben die abends auf einmal um 21.30 Uhr mal ein Gesetz von Herrn Habeck kurzfristig vorläufig gestoppt. So. Diese Klimaklage, denke ich, wird aber frühestens im nächsten Jahr dann verhandelt und auch entschieden. Das wäre schon schnell. Also die nehmen sich Zeit, was aber gar nichts per se Negatives ist, sondern die durchdenken es halt auch gründlich.
Seit wann steht der Klimaschutz eigentlich im Grundgesetz?
Es gibt einen Artikel, das ist Artikel 20a im Grundgesetz. Der liest sich auch ganz einfach. Da geht es um den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Ich glaube, seit 1994, wenn das jetzt nicht richtig ist, müssen wir noch mal gucken.
Ja, nein, du kannst ja nicht alles wissen.
Genau.
Du kannst ja nicht nachgucken.
Aber durch diesen Klimabeschluss 2021, der hat ziemlich viel Wind gemacht. Also so eine Entscheidung aus Karlsruhe zum Klima, da haben wir auch groß drüber berichtet. Und da haben die diesen Artikel 20a im Grundgesetz erstmals so richtig mit Leben gefüllt. Also deswegen, der hat so lange so ein bisschen so ein Nischendasein gefristet.
Wie oft wird das Grundgesetz aktualisiert?
Also häufiger, als man denkt. Es ist so, seit Beginn sind es so zwischen 70 und 80 Änderungen gewesen. Also kann man jetzt drüber streiten, ist
gar
das
nicht
viel
so
oder
viel.
Wenig?
Nein. Es klingt gar nicht viel.
Also andere Gesetze werden häufiger geändert, aber man denkt ja so, das ist die Verfassung, das Grundgesetz, die ist in Stein gemeißelt. Und nee, es wird immer mal wieder was geändert und auch... Das macht es auch länger. Also wenn man sich die Vorschriften zur Schuldenbremse, über die kann man denken, wie man will, aber das ist schon sehr ausführlich und kompliziert formuliert im Vergleich zu den ersten Artikeln. So, die Würde des Menschen ist unantastbar und so weiter. Das sind schon andere Kaliber, da weiter hinten im Grundgesetz.
Hast du das Originalgrundgesetz, hast du das mal in den Händen gehalten?
Ich durfte es nicht anfassen, aber ich stand davor. Aber ich stand davor und das war eine wirklich schöne Situation. Wir haben eine Doku, Sandra Maischberger und ich, gemacht über 75 Jahre Grundgesetz. Jetzt im Mai lief die im ersten Programm.
Ist auch noch in der ARD-Mediathek zu sehen.
Genau. So, und da war mein großer Wunsch, wir möchten einmal das Original-Grundgesetz sehen. Und ich hatte das vor 5 Jahren, bin ja schon ein bisschen länger dabei, versucht, erstmal rausbekommen, dass das in einem Tresor im Bundestag liegt, in der Bundestagsverwaltung. Ich dachte vielleicht erst Haus der Geschichte oder so, aber nee, Bundestag so. Vor 5 Jahren haben die gesagt, nee, geben wir nicht raus. Und jetzt zum 75. habe ich nochmal gebaggert und dann bekamen wir die Rückmeldung, okay, wir legen das einmal für Sie in der Bibliothek des Bundestages aus. Und das war eine schöne Situation. Also Sandra und ich sind da mit einem Kamerateam da hingekommen, dann lag das da und die Archivarin war dabei und hatte weiße Handschuhe an und nur sie durfte das mit den weißen Handschuhen anfassen. Also wenn wir mal umblättern wollten, dann war das die Archivarin so. Das ist ein ganz schlichtes Buch, das Adenauer 1949 unterschrieben hat. Man sieht dann die Originalunterschriften, auch noch so Tintenflecke und so. Aber Sandra Maischberger und ich, für uns war das eine besondere Situation. Haben wir, als wir rausgingen, uns beide so angeguckt. Das war jetzt irgendwie was Besonderes für uns, so von der Stimmung. Also das war ein schöner Moment, obwohl es in Anführungszeichen nur ein Buch war.
Gut, die Bärbel fasst das ja dauernd an.
Die
Bundestagspräsidentin, zur Vereidigung wird es immer rausgeholt.
Die kam dann auch dazu und wir haben sie kurz interviewt. An dem Tag war es wirklich nur die Archivarin. Aber du hast recht, es wird ja immer rausgeholt zur Vereidigung eines neuen Bundeskanzlers, Bundeskanzlerin oder des Bundespräsidenten. Also dann hat sie es, wie du sagst, in der Hand wirklich.
Ja.
Und darauf wird dann der Amtseid geleistet.
Genau. Minister werden nicht vereidigt mit dem Grundgesetz?
Die werden,
oder werden die
vereidigt,
nur
aber nicht mit dem Original-Grundgesetz.
Okay.
Jawohl.
Und sieht das schon in die Jahre gekommen aus oder sieht es relativ frisch aus, weil man es so gut konserviert?
Es sieht noch relativ frisch aus. Also wie gesagt, so ein paar Tintenflecke sind da drin, aber ich finde, es hat sich noch gut erhalten.
Du hast gerade schon hier Artikel 1, den Klassiker, erwähnt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das klingt erstmal wahnsinnig allgemein. Ist dieser Artikel greifbar in der Praxis?
Der ist greifbar, aber es ist auch erstmal nicht schlimm, dass der so allgemein ist, weil dieser Artikel 1, das war ja so eine wirkliche Reaktion auf das Grauen vor 1949 bzw. 1945. Da stand der Staat im Mittelpunkt und der Mensch war nichts. Und dieser Artikel 1 ist das Gegenteil. Der Mensch steht im Mittelpunkt und muss es auch für den neuen Staat sein, sodass das, wenn das wie so eine Klammer über dem Grundgesetz, den vielen Grundrechten, die danach noch folgen, steht, dann ist das auch okay. Und ich finde, man sollte ihn auch nicht bei jeder Gelegenheit sofort rausholen. Das ist doch gegen die Menschenwürde hier. Es gibt viele Situationen, wo gegen Rechte von Menschen verstoßen wird. Aber die Würde des Menschen, da geht es vielleicht mal bei so Dingen wie Sterbehilfe. Was ist da erlaubt und was nicht? Also bei so den ganz großen Fragen von Leben und Tod, da spielt das eine Rolle. Und ich finde, dass es so ein Dach ist, das nicht jeden Tag aus der Schublade geholt wird. Das ist auch ganz okay.
Was haben andere Verfassungen als Artikel 1 stehen? Was steht in den USA zum Beispiel?
Oh, das weiß ich
nicht. Das weißt du nicht.
Weiß
okay.
Ich, gar nicht.
Nee. Ich hätte gedacht, das ist so ein Satz, der steht doch überall.
Nee, so steht der fast nirgendwo. Oder wenn, dann in Verfassungen. Also ist das Grundgesetz ist insgesamt, hat sich entwickelt, auch als Vorbild für andere Verfassungen, auch in Asien und in anderen Ländern, was ja wirklich, wenn man die Geschichte sieht, eine große Sache ist, dass inzwischen sogar Deutschland für so etwas Vorbild ist nach der Geschichte. Und deswegen, aber ich wüsste jetzt nicht Artikel 1 der USA, aber habe jetzt eine Hausaufgabe, die nochmal nachzugucken.
Die ist ja auch schon ein bisschen älter, ne?
Genau.
Die ist ja auch schon ein bisschen älter. Es ist gut, dass Artikel allgemein gehalten sind, weil es den Verfassungsrichtern einfach mehr Spielraum ermöglicht. Ist es auch eine Stärke am Ende?
Für dieses Grundgesetz, das ja unsere Verfassung ist, ist es eine Stärke, dass es kurz ist. Weil wenn man da zu sehr ins Detail geht, dann verheddert man sich zu schnell. Und wie du sagst, das Verfassungsgericht hat ja diese Artikel, diese kurzen, mit Leben gefüllt. Also zu den kurzen Artikeln, Artikel 3, die Gleichheit, oder 5, die Pressefreiheit, muss man sich quasi diese dicken Entscheidungssammlungen noch hinzudenken. Und erst dann weiß man ja genau, was da gekippt wurde und auf welcher Basis.
Stimmt, Entscheidungssammlung. Ja. Das ist interessant, natürlich. Mhm. Jeder Artikel wird quasi detailliert noch einmal fortgeführt in Entscheidungen, die bereits gefällt worden sind, die dann immer zu Rate gezogen werden natürlich.
Genau,
die sind wie kleine Gesetze, ne?
Sozusagen. Die haben auch Gesetzeskraft, diese Entscheidungen. Und die sind auch, es gibt so ein Beratungszimmer vom Bundesverfassungsgericht, also zwei Senate, A8 Richterinnen und Richter, die haben jeweils ein Beratungszimmer und da sind diese Entscheidungsbände auch im Regal, also noch richtig Bücher und dann können die das quasi immer, wenn sie da sitzen und beraten, zu Rate ziehen.
Sind die alle aber auch mittlerweile archiviert? Also können die auch online darauf zugreifen?
Die sind alle auch auf der Homepage. Also
auf der Homepage sogar.
Genau.
Also diese Bücher müssen nie wieder rausgeholt werden.
Die kann man, wenn man möchte, aber es gibt auch andere Wege.
Genau. Schneller ist es online.
Richtig, genau.
Wenn es um allgemeine Artikel geht, einer, um den ja wirklich ganz oft gestritten wird neuerdings oder schon seit einiger Zeit, das ist ja die Meinungsfreiheit. Mhm. Die Meinungsfreiheit, was zählt als Beleidigung? Wann ist es eine Beleidigung? Mhm. Aber wann ist es eine freie Meinungsäußerung? Mhm. Die Verfassungsgerichte oder wer auch immer muss das dann einfach überprüfen, müssen sich eine Meinung dazu bilden und sagen, ja, das ist eine Beleidigung, das ist keine Beleidigung. Mir fiel, als ich mich vorbereitet habe auf unser Gespräch, mir fiel ein, also der Gedanke, ob bei der Beurteilung von Meinungsfreiheit irgendwann einmal eine KI eingesetzt wird, die tausende Situationen auch bereits berücksichtigen kann und dann für jede Situation, und KI kann ja so viel mehr, als wir uns vorstellen können, und da ist die Frage, wird jeweils KI Einzug halten in einen solchen Entscheidungsprozess?
Das ist eine sehr spannende Frage. Ich hätte daran Zweifel und ich sage dir auch gerne, warum. Du hast gesagt, in welcher Situation ist die Äußerung gefallen? Und das ist immer ein ganz wichtiges Kriterium, wenn man sich eine Äußerung anguckt. Ist die Schwelle zur Beleidigung überschritten oder nicht? Der Kontext ist immer ganz wichtig. Also wenn davor eine heftige Auseinandersetzung war zwischen zwei Politikern und der Ton war ohnehin schon hart, dann ist vielleicht in dem Kontext auch mal eine ganze Menge erlaubt. Und deswegen insgesamt ist die Tendenz sowieso, dass die Meinungsfreiheit, also rechtlich ist sehr, sehr viel erlaubt. Auch das Verfassungsgericht betont das immer wieder. Und ob eine KI diesen Kontext, dieses Drumherum so genau einschätzen kann, ich will es nicht ausschließen, aber da würde ich jetzt nicht sofort vorgaloppieren, dass das der erste Teil ist, den KI im Recht übernehmen kann.
Okay, denn wir wissen ja gar nicht, wir können uns gar nicht vorstellen, wo KI bereits überall eingesetzt wird. Und das ist für mich so eine Situation, da denke ich, das wird eine KI mal locker können. Also auch in der Medizin wird eine KI ja Entscheidungen treffen, die die ÄrztInnen gar nicht in der Lage sind zu entscheiden. Da wird es ja auch teilweise dann schon gemacht. Vor einiger Zeit saß genau da, wo du jetzt sitzt, Henning Beck, der Gehirnforscher, saß hier. Und der erzählte mir einfach, dass in 20 Jahren werden wir alle unseren eigenen Tatort sehen. Und ich war erschrocken über in 20 Jahren. Oder war es sogar noch dichter? Er sagte, nein, du gibst dann einfach ein, was weiß ich, in welchem Milieu soll er spielen? Soll ich die Hauptrolle spielen? Ja, soll Frank Bräutigam die Hauptrolle spielen in diesem Tatort? Und dann kriegst du einfach deinen Tatort. Es wird nicht mehr den Tatort geben, den alle gucken. Jeder wird sich seinen eigenen Tatort machen. Ich hier mit solchen Augen. Und er, ja, aber so weit sind die Leute schon.
Was unsere Kolleginnen und Kollegen hier aus der Tatortredaktion wohl dazu sagen, ne? Die sitzen ja nicht weit weg hier von uns.
Nein, überhaupt nicht. Und du wirst oft mal auch zu Tatorten befragt.
Ja, genau, also das ist so ein berufliches Hobby von mir, würde ich sagen. Also ich gucke schon immer sehr gerne Tatort und da ich jetzt auch schon lange im Sender bin und auch so die Redaktion rund um die Filme, die Menschen da ganz gut kenne, kam so vor ein paar Jahren mal die Idee auf, da geht es doch immer viel um Rechtsfragen in so einem Tatort. Können wir da nicht so ein Video für die Mediathek machen? Das steht dann neben dem Film. Mhm. Und inzwischen haben die das so getauft, der Tatortjurist. Boah, ist vielleicht, aber klingt ganz gut.
So. Naja, gut, aber klar. Also für die Medien ist das doch super.
Auf jeden Fall, mache ich auch gerne. Und das ist dann immer so eine Auswahl von Szenen aus dem Film. Und dazu entweder erkläre ich was, sag auch mal, ist das so ganz realistisch? Weil man muss auch dazu sagen, beim Tatort, also es ist ja auch Dramaturgie, da muss man manchmal auch zuspitzen. Es passieren auch manchmal Fehler, auch das gehört zur Wahrheit dazu, dass auch mal juristisch nicht ganz korrekt alles ist, auch das benenne ich dann und das mache ich so 4-5 Mal im Jahr und hat sich so ein bisschen verstetigt und das mache ich sehr, sehr gerne. War jetzt auch mal bei Dreharbeiten dabei.
Aber bei welchem?
Das ist ein Tatort von Lena Odenthal, der noch kommen wird, deswegen weiß ich glaube 2025. Ich glaube, ich darf da noch nicht so viel sagen.
Aber du musst ja inhaltlich nichts sagen, aber wie war es?
Es war sehr spannend, weil an dem Tag unter anderem ein Stunt gedreht wurde. Also es wurde jemand überfahren.
Oh.
Und es gab eine Stuntfrau. Und also das war so auch von den Abläufen. Ich bin ja, kenne mich mit Kameras im weiteren Sinne ja aus, weil ich aber ich mache eben Nachrichten so. Und so ein Filmset, das ist natürlich nochmal was ganz anderes, wie viele Menschen dahinter stehen, wie viele verschiedene tolle Aufgaben es auch gibt. Also das war einfach mal schön, da Mäuschen zu spielen.
Und wie viel gewartet wird, ne? Es ist, Schauspielerei ist Warten ohne Ende.
Und warten gerne auch bei 2 Grad und Nieselregen. Also da habe ich das ganze Team, aber auch die Schauspielerinnen und Schauspieler habe ich da wirklich bewundert.
Ja. Okay, das war bei euch so.
Ja.
Aber was war für dich das Faszinierendste, außer diese wirklich große Anzahl an Menschen, die alle mit an diesem Produkt beteiligt sind, die es auch braucht, um am Ende eine Szene einzufangen?
Also besonders beeindruckt haben mich die beiden Kommissarinnen, also Lena Odenthal und Johanna Stern, das ist Ulrike Volkerts und Lisa Bitter. So. Und die wurden dann irgendwann morgens um 9 zum Set gebracht und hatten ein bisschen Pause, aber dann mussten sie spielen. Und dann steht man halt zwischen 20, 30 Leuten unter einer hässlichen Autobahnbrücke. Aber die haben dann ihre, also sie sind kommen an den Tatort und sehen eine Blutlache. So. Und dann geht es um Mimik und die haben die Dialoge perfekt drauf. Und ich denke mir, boah, das ist ja Wahnsinn, wie die in diesen Bedingungen so konzentriert diese Szenen dann spielen können. Mhm. Also das fand ich schon sehr beeindruckend, muss ich sagen.
Man muss erst mal sagen, ein Film ist ein Film.
Genau.
Das gilt für alle Filme, die wir im Fernsehen sehen. Wir wollen immer, dass das realistisch ist. Wir wollen immer, dass das genauso geht. Aber ein Film ist ein Film. Es ist keine Dokumentation. Mhm. Deswegen dürfen auch im Tatort mal Dinge nicht stimmen.
Genau.
Aber was war zum Beispiel mal juristisch nicht ganz korrekt, was du angemerkt hast? Zum Beispiel?
Ja, also es gab jetzt gerade einen Tatort aus dem Schwarzwald. Da wurde die Richterin gefragt, worum geht's denn? Sie wirken so ein bisschen frustriert. Geht's bei Ihnen hier nicht um Gerechtigkeit? Und die Richterin sagte, nee, bei mir geht's um Schadensausgleich. So. Und das war eine Situation, wo die Juristinnen und Juristen draußen auf dem Sofa, da sind die alle zusammengezuckt, weil eine Strafrichterin gleicht keinen Schaden aus. So, also bei Schadensausgleich ist, wenn der eine den anderen verklagt und Geld will. Also bei der Strafrichter, da geht es um Strafe, um Prävention, dass das nicht wieder passiert. Also da bin ich so wirklich zusammengezuckt. Der ganze Film aus dem Schwarzwald, Ad Acta hieß der war super. Der hat mir total gefallen. Und so passiert das immer mal wieder. Und es gibt eben 2 Situationen. Einmal da, wo man auch mal ein Auge zudrücken muss, weil Dramaturgie, wenn man Polizeiarbeit ganz realistisch abbilden würde, wäre es manchmal auch langweilig so.
Und absolut.
Und dann gibt es aber auch Fehler, die man gut vermeiden kann, also Begrifflichkeiten. Es heißt halt Sicherungsverwahrung und nicht Sicherheitsverwahrung. So. Und, und diese ganzen Haftbefehle, die erlässt halt einfach der Richter oder die Richterin und nicht der Staatsanwalt. So.
Aber der macht es ja immer, oder? Der Staatsanwalt.
Also oft? Es ist zumindest so, ich habe mal so einen Katalog geschrieben mit den 10 häufigsten Fehlern, die man sofort vermeiden kann. Und es geht ja nur darum, dass man den vielen Juristinnen und Juristen, die das auch total gerne guckt, es noch einfacher macht, das gut zu finden, was sie ohnehin tun.
Und nicht ihnen den Sonntagabend versaut.
Genau, wir wollen nicht zu kleinkariert sein.
Du hast gerade die RichterInnen angesprochen. Wie schillernd kann auch ein Richter, eine Richterin sein, weil du gerade diese Richterin jetzt aus dem Tatort, die dann einfach so viel persönlicher war, als sie es offiziell vom Amt her sein durfte.
Die wurde sogar bestochen.
Die wurde sogar
bestochen. Total, kompletter Ausnahmefall, ganz ernst gemeint.
Genau. Wie viel Persönlichkeit darf auch mal ein Richter zeigen? Und im Hinterkopf habe ich jetzt sofort den Richter Gnadenlos aus Hamburg, der dann, ich habe seinen Namen jetzt gerade vergessen, der in der Politik war in Hamburg oder weiß gar nicht, ob es Bundespolitiker
war.
Ronald Schill, genau. Richter Gnadenlos. Aber gut, der wurde natürlich nur darauf angesprochen, wie hart er seine Urteile getroffen hat. Ich weiß nicht, wie der sich so benommen hat oder wie er gewirkt hat von seiner Mimik, von seiner Gestik. Aber wie schillernd kann auch mal ein Richter tatsächlich sein?
Die sind in der Regel wenig schillernd und wollen das auch nicht.
Nein,
das ist eine ganze interessante Erfahrung, auch im Kontakt mit Justiz oder in der Beobachtung von Justiz. Es gibt da den häufigen Satz, Richter und Richterin sprechen durch ihre Urteile. Und wenn man zu sehr personalisiert, dann stört die das oft, weil so ein Gericht, so eine Kammer besteht ja oft auch aus 3 oder 5 oder in Karlsruhe aus 8 Richterinnen und Richter. Deswegen gibt es da selten den Drang, so im Vordergrund zu stehen. Und trotzdem gibt es natürlich eben auch immer einen Vorsitzenden und eine vorsitzende Richterin, die dann auch das Urteil verkündet und die Verhandlung leitet. Und da gibt es natürlich schon auch Persönlichkeiten in verschiedener Hinsicht. Also wenn man den Richter, der das NSU-Verfahren geleitet hatte, das war ein ganz, ja, der hatte so eine Mischung aus, der brauste auch mal auf, aber hatte doch dann auch vieles im Griff. Oder am Verfassungsgericht die Präsidentinnen und Präsidenten. Schillernd ist der falsche Begriff, aber wir haben zum Beispiel mal mit Andreas Voskuhle, dem Präsidenten, bis vor einigen Jahren dann auch wirklich eine Fernsehsendung gemacht, vor 5 Jahren. Da hat er so einen Bürgertalk gemacht. Er steht in der Mitte, 150 Leute fragen ihn. Und ich glaube, das war wirklich maximal ausgereizt, was Richterinnen und Richter auch medial so machen können. Das lief dann um 20.15 Uhr im Ersten und hat total Spaß gemacht, war aber auch ein Wagnis, sowohl für uns als auch für ihn. Es hat ganz gut geklappt, aber da hat er sich wirklich mal rausgewagt. Und 2015 im Ersten, sogar die Quote war okay. Nur im ZDF lief Bares für Rares. Die hatten mehr.
Das war das Special.
Aber das konnte ich verkraften.
Okay. Und was war die, sag ich mal, besondere Situation in dieser Fernsehsendung mit Voskuhle damals? Wo wurde es richtig interessant?
Ja, also auch die durfte ich mit Sandra Maischberger moderieren in Karlsruhe. Das war total wichtig, weil 2015 braucht man so einen Profi dabei wie Sandra. So. Und eine besondere Situation war, als einer der Zuschauer fragte, das Verfassungsgericht hat doch in den 50er, 60er Jahren auch mal Urteile gefällt zu Homosexualität, dass das strafbar war und hat das gebilligt. Wie stehen Sie denn dazu? Das kann doch nicht sein, wenn man unsere heutige Zeit sieht. Und da hat Herr Voskuhle sehr offen gesagt, ja, das sieht er genauso. Und das ist ein Urteil damals, dafür kann man sich auch nur schämen. So. Und dann war kurz Ruhe und dann setzte aber auch Applaus ein, weil wer kann schon gut Fehler zugeben? Ne? Wir alle nicht, aber das war so auf großer Ebene natürlich schon auch weit weg. Das hat ihn da nicht viel gekostet, aber dass das Gerichte so Fehler eingestehen, das war eine spezielle Situation in der Sendung dort.
So, wer regelmäßig Nachrichten schaut, für den bist du ja wirklich extrem präsent. Was gibt's für Reaktionen auf der Straße, wenn die Leute dich da sehen? Ich habe dich witzigerweise schon 2-mal in Karlsruhe auf der Straße gesehen. Gut, wir haben uns neulich mal getroffen und davor hatte ich dich schon 2-mal getroffen. Da warst du auf dem Fahrrad allerdings unterwegs und hast mich auch nicht gesehen.
Okay,
wir sind uns ja hier auch früher mal schon begegnet, haben uns aber viele, viele Jahre nicht gesehen. Aber ich habe dich sofort erkannt, aber kein Wunder, ich sehe dich auch im Fernsehen. Genau, das finde ich ganz erstaunlich, jemandem 2-mal über den Weg zu laufen.
Das stimmt.
In mehreren Jahren fand ich ganz erstaunlich.
Also Fahrrad ist auch schon mal typisch. Ich fahre in Karlsruhe viel Fahrrad, auch zum Büro und so weiter. Und weil du fragtest, wenn mich Leute ansprechen, also oft ist es so, dass die 2-mal hingucken, weil ich nicht in Anzug und Krawatte durch die Fußgängerzone laufe. Also das ist so ein erster Reflex. Ah, so, sie sehen ja hier ganz anders aus und das erklärt sich dann aber auch von selbst. Wer mich direkt anspricht, das ist oft sehr freundlich und wertschätzend, ehrlich gesagt, wenn ich das so einfach wahrheitsgemäß schildern darf. Ja. Die sagen oft, wir gucken das, ihnen gefällt das, war, dass der Versuch zumindest da ist, ist möglichst einfach für jedermann und jede Frau zu erklären. Und deswegen, also dieses Ansprechen auf der Straße passiert ab und zu und das macht immer sehr viel Spaß. Man kommt dann auch ins Gespräch. Jetzt am Wochenende beim Einkaufen stand neben mir auf einmal eine Frau und sagte, Herr Bräutigam, sind Sie das? Eine, die war vielleicht Mitte 60 und erzählte, sie ist aus Argentinien in der Militärdiktatur geflohen und sie sei eine sehr politische Frau und gucke hier immer Nachrichten und verfolge auch, was die hohen Gerichte hier machen, wie der Rechtsstaat funktioniert und würde auch mich da sehen und so. Und das sind so Dinge, das macht einfach dann sehr Spaß, wenn man solche Reaktionen mal kriegt. Kritik gibt es auch genug, aber die kommt dann online oder Social Media.
Ja, natürlich.
Also nicht auf der Straße angesprochen. Also ich will jetzt keinen falschen Eindruck, aber es ist nicht nur eitel Sonnenschein. Gerade wenn man so die Meinung in den Tagesthemen, diese Rubrik hat, habe ich so 2-3 Mal im Jahr. Da gibt es dann auch deftig Gegenwind, genau.
Okay. Ist das schlimm? Also wie musstest du dich daran gewöhnen, an den Gegenwind?
Gewöhnen schon. Schlimm ist es nicht. Wir haben ja über Meinungsfreiheit gesprochen und zur Meinungsfreiheit gehört auch, die andere Meinung auszuhalten, solange eben diese Schwelle nicht überschritten wird.
Das wissen aber viele nicht.
Das wissen viele nicht.
Dass man andere Meinungen aushalten muss.
Genau.
Ich finde das immer gut, wenn es nochmal betont wird. Denn das ist nichts, was wir so automatisch in uns haben.
Das stimmt.
Ne? Aber man muss vieles auch mal aushalten tatsächlich.
Genau. Und oft ist es auch eine Reaktion nach der Meinung in den Tagesthemen. Sie wollen mir Ihre Meinung aufdrängen. Das ist nicht Ihre Aufgabe, Herr Bräutigam. Und ich schreibe dann immer zurück auch, also so in den klassischen Nachrichtenberichten, in der 20-Uhr-Tagesschau und so, da gehört meine Meinung auch nicht hin. Das ist ja im Journalismus ein wichtiger Grundsatz, Trennung von Bericht und Meinung. Nur wenn einmal groß Meinung drüber steht, dann ist es da auch meine Aufgabe, die Meinung zu sagen. Und Sie können Ihre Gegenmeinung positionieren und keiner von uns kommt dafür ins Gefängnis, das uns von anderen Staaten unterscheidet. Also das sind dann, aber daran merkt man, über Meinungsfreiheit kann man immer streiten. Und ich bin aber gerne in diesem Kontakt, weil du das fragtest, wenn mich Leute ansprechen. Ich freue mich dann und meistens ergibt sich noch irgendwas Nettes daraus, ja.
Wie interessant aber auch, dass die Frau beim Einkaufen auch gleich so viel von sich preisgegeben hat und gleich erzählt hat, bin aus Argentinien geflohen,
genau.
Militärdiktatur. Da will man natürlich gleich nachfragen und sich mit der länger unterhalten, oder? Hast du?
Genau, also so 5 bis 10 Minuten haben wir dann da gestanden. Das war auch Samstag, ich hatte nicht viel zu tun und das war sehr nett, genau. Manchmal sind es auch Lehrerinnen und Lehrer, Sozialkundelehrer, die sagen dann, wir zeigen manchmal auch, haben wir schon mal einen Film von ihnen gezeigt im Unterricht. Und daraus ergibt sich da manchmal auch ein Schulbesuch. Also das mache ich ab und zu auch, wenn die Zeit das zulässt, in eine Schulklasse gehen. Und meine Erfahrung ist, man kann mit jedem Alter und jeder Schulart über Recht diskutieren. Das ist total spannend. Auch da, das ist nichts Abgehobenes. Das ist ohnehin so ein bisschen mein Credo. Klar, wenn man sich manche Paragraphen durchliest, ist das alles oft kompliziert. Aber was dahinter steckt, spielt bei uns allen mitten im Leben. Klingt wie so ein Kalenderspruch, aber ist wirklich meine praktische Erfahrung.
Was ist eine typische Frage, eine unerwartete Frage, die auch von den SchülerInnen bei dir gekommen ist, wo du denkst, krass.
Einmal hat jemand gefragt, wenn ich so lese, es gibt Vergewaltiger und Menschen, die ganz viel böse Dinge tun. Warum ist bei uns nochmal die Todesstrafe abgeschafft worden, Herr Bräutigam? Und da dachte ich, wow. Konnte ihre Herleitung oder zumindest ihren Gedanken, also die hat sich Gedanken gemacht und deswegen war das auch eine ernstzunehmende Frage. Und aber man kann dann natürlich erklären, die Situation nach dem Krieg, dass Dinge wie Todesstrafe so massiv missbraucht wurden und dass der Staat sich vielleicht auch nicht über Leben und Tod erheben sollte, sondern dass es vielleicht eine Errungenschaft ist, zivilisiert vor Gericht einen Beweis zu führen und jemand dann auch ins Gefängnis zu stecken, aber eben nicht zu töten. Das unterscheidet einen ja auch von anderen Staaten. Aber das war eine Schülerin einer Berufsschule und ich habe mir die Frage gemerkt.
Ja, aber greift da nicht Paragraph 1 schon? Grundgesetz,
genau.
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ist das nicht schon die
Erklärung? Jetzt haben wir nämlich einen Anwendungsfall auch. Also es steht auch ausdrücklich im Grundgesetz drin, die Todesstrafe ist abgeschafft. Das steht da wörtlich drin. Der Grund dafür ist...
Aber nicht bei Artikel 1.
Nein, weiter hinten, Anfang der 100er Artikel, 104, glaube ich. Und aber der Grund dafür ist Artikel 1, hast du komplett recht.
Ach, ja. Ich wäre guter Jurist.
Natürlich.
Ja. Wie bist du auf die Juristerei überhaupt gekommen? Ich denke erstmal, ich weiß, sehr viele studieren Jura. Es studieren auch immer, oder in der Vergangenheit, haben sehr viele studiert, die erstmal gar nicht wussten, was sie machen sollen. Wir machen einfach mal Jura. Wann hat dich Jura auch fasziniert?
Also bei mir war zuerst der Wunsch, da Journalist zu werden. So in der Zeit vor dem Abi oder so als Jugendlicher. Also ich komme so aus einer Familie, da lag immer so eine Zeitung auf dem Tisch, ganz klassisch. Wir haben uns um den Sportteil gestritten morgens, wer kriegt ihn so zuerst. Und wir haben Sportschau und Tagesschau geguckt, also so ein medienaffiner Haushalt. Deswegen fand ich das auch als möglichen Beruf früh interessant. Und dann ging es darum, was studiere ich denn? Und habe mir verschiedene Sachen angeguckt und bin dann bei Jura gelandet, ohne dass in der Familie ein Jurist wäre. Also ich kannte das nicht gut. Habe es dann angefangen in Freiburg, da habe ich Jura studiert. Und Hab dann aber nach 1, 2, 3 Semestern gemerkt, das ist nicht überall spannend, aber ich finde hier was, das macht mir Spaß. Also gerade so diese Staat und Verwaltung und Grundrechte. Und deswegen bin ich hängen geblieben und habe dann ganz schnell gemerkt, dass man es vielleicht sogar kombinieren kann, ohne dass ich wusste, dass das klappt. So, aber ich habe dann bei der Badischen Zeitung als freier Mitarbeiter gearbeitet. Die brauchten Menschen, die den Lokalteil füllen. Und dann hieß es relativ schnell, am Anfang habe ich auch über Volksmusikfest und so geschrieben, alles.
Das Kleintierzüchterverein, das ist immer dabei. So der Klassiker. Gibt es heute noch? Ja, klar.
Ja, das stimmt. Und, aber dann wurde schnell auch gefragt, was studierst du? Jura, geh doch mal da zum Strafprozess. So. In Klammern, will sonst keiner hin, ist bestimmt anstrengend und kompliziert. Aber das habe ich natürlich gerne gemacht. Und dann hatte ich so meine ersten Artikel auch klassisch über einen Strafprozess am Landgericht Freiburg. Und so habe ich das dann kombiniert und gemerkt, vielleicht könnte das so eine Nische sein, wenn man beim Journalismus so ein Fach hat, wo man sich noch nicht im dritten Semester, aber später vielleicht ein bisschen mehr auskennt als andere. So. Und deswegen fand ich dann Jura auch weiter spannend und habe es dann auch bis zum Ende durchgezogen.
Du hast dein Leben gut geplant.
Ja, nein, aber es ist halt dann doch nicht planbar, weil das mag so, wenn man dann jetzt so einen Job hat, manchmal so klingen, aber es ist ja, wenn man das Examen fertig hatte, dann das Jura-Examen, also der erste Gang war zum Arbeitsamt, weil ich keinen sofortigen Anschlussjob hatte, weil man die Krankenversicherung braucht. Und beim Journalismus haben ja auch ganz viele gesagt, oh, glaub bloß nicht, dass das klappt. Da waren nicht alle Türen offen. Ich habe dann aber auch so vermessen, habe mal Probeartikel an Zeitungen, auch an die FAZ geschickt. Die kamen natürlich alle zurück auch, völlig zu Recht wahrscheinlich. Und hatte dann aber auch das Glück, dass ich hier beim SWR, bei dem ich jetzt arbeite, in der Rechtsredaktion, da konnte man damals auch Praktika und eine Wahlstation im Referendariat machen. Kann man heute noch.
Im Volontariat auch? Oder ein Referendariat? Ach so, genau. Sogar im Referendariat.
Genau, also erstes Examen, ein Referendariat und da kann man Station machen. Bis heute, mir ist es wichtig, dass ich das zurückgebe. So, und dann hatte ich den Kontakt auch in die Fernsehwelt erstmals. Oder das zweite Mal. Ich habe vorher noch beim ZDF in Brüssel ein Praktikum gemacht so, und merkte dann, okay, Schreiben ist das eine, dieses Medium Bild kommt noch dazu, ist auch spannend. So, und dann hatte ich da den Fuß drin und bin irgendwann auch dort gelandet. Und mir war einfach wichtig, dass ich mir doch diesen gewissen Traum, Journalist zu werden, dann erfüllt hatte. Aber ich wäre auch zu einer Zeitung gegangen oder im Radio ohnehin. Also das war jetzt nicht so auf ein Medium konzentriert. Aber ich war sehr froh, dass trotz der ganzen Unsicherheit das mit dem Journalismus dann geklappt hat am Ende.
Wie schwer ist es, weil du die Bilder angesprochen hast, die dazukommen beim Fernsehen, wie schwer ist es für deine Berichterstattung, für Prozesse, die entsprechenden, auch guten Bilder, mit denen du zufrieden bist, zu finden? Klar, Bundesverfassungsgericht kann man einfach mal als Gebäude zeigen, du stehst einfach vor dem Gebäude. Gut, das ist das, was wir oft haben, aber du willst mehr, ne?
Das reicht ja eben nicht.
Nee.
Ich kann ja nicht 90 Sekunden, also eine typische Tagesschaulänge ist ja 1:30 Minuten.
Ja,
oder 2 Minuten, das ist wenig. Und aber 1:30 Minuten, bei allem Respekt, rote Roben einzuziehen zu lassen, das geht nicht, wie du sagst. Deswegen, Fernsehen ist aufwendig und nicht banal, weil man gute Bilder braucht. So. Und oft ist es die banale Regel, es an Menschen zu erzählen. Also unser typischer Herangehensweise ist zu gucken, wer hat denn geklagt und können wir mit den Klägerinnen und Klägern vorher drehen? Erzählen die uns ihre Geschichte? Also das kann bei der ersten Klimaklage damals, da haben wir dann wirklich mit einer jungen Studierenden, die auf Pellworm, in der Insel in der Nordsee, auf ihrem Bauernhof ihrer Familie arbeitet und sie war die Klimaklägerin. Und dann haben wir dort gedreht und das sind natürlich Bilder mit Drohne auf Pellworm. Ja, dann fängt der Tagesschaubeitrag aber schön an und man zieht die Leute rein. Entweder man identifiziert sich mit dem Menschen oder man grenzt sich ab, kann beides sein. So. Aber das ist so was Typisches. Und auch bei den vielen Verbraucherfällen. Wir machen ja nicht nur großes Verfassungsrecht, sondern auch der Dieselkläger, der VW verklagt hat und dann in Karlsruhe landet. Grundsatzurteil. Und dann versuchen wir, und das ist aufwendig, den Originalkläger zu bekommen über die Anwälte.
Ja. Warum ist das so schwer, die Originalkläger zu bekommen?
Man muss erst mal rausfinden, wer es ist und dann sagen manche auch, ich möchte nicht ins Fernsehen. Und das akzeptieren wir dann natürlich. Ne? Also weil es ist schon eine große Bühne. Wir sagen dann dazu, es ist die Tagesschau, es ist seriös. Aber wenn dann jemand sagt, nein, ich möchte meinen Fall nicht in die Öffentlichkeit. So, und aber beim Dieselfall, der wollte gerne, der hatte auch noch sein Auto in der Garage stehen und wenn wir dann da anrufen und der sagt, ja, mein Auto steht hier noch, dann machen wir innerlich so einen Haken, weil ich weiß dann, wie meine Tagesschau anfängt. Ist der Klassiker.
Ne? Ja, natürlich.
So, und dann kann man noch vielleicht noch ein, zwei Puzzlesteine viel mit Grafiken arbeiten im Bild, damit die Bilder nicht so vorbeirauschen, gerade bei Recht. Und so kriegt man diese Puzzlesteine dann ganz gut zusammen, aber es ist aufwendig und man fängt nicht erst am Tag des Urteils an, sondern Tage oder Wochen vorher so einen Beitrag vorzubereiten. Ich sage das auch, weil ich ab und zu mal gefragt werde, machen Sie das eigentlich hauptberuflich, Herr Bräutigam? auch in diesen
fast schon ein bisschen respektlos, die Frage, aber okay, gut.
Ich denke mir dann immer, ja, die sehen mich halt ab und zu da stehen und haben vielleicht den Eindruck, dass diese 20 Sekunden im Bild mein einziger Beitrag sind. Das nehme ich keinem übel. Es ist aber definitiv nicht so, weil dieser kurze Filmbericht ist schon insgesamt unser journalistisches Produkt, an dem wir lange sitzen.
Ich habe mir jahrelang vorgestellt, dass du direkt dein Büro neben dem Bundesverfassungsgericht hast. Nee, oder am Bundesverwaltungsgericht. Aber das ist nicht so. Du bist im SWR-Studio in Karlsruhe, ne?
Genau, SWR-Studio Karlsruhe, wer sich da ein bisschen auskennt, an der Kriegsstraße. Das ist diese, nicht ganz so hübsche, sechsspurige Straße in Karlsruhe. Viele Baustellen. Da ist das SWR-Regionalstudio. Da arbeiten auch viele Kolleginnen und Kollegen aus der Region hier, die Nachrichten auch für SWR 3 zuliefern und so weiter. Und da sitzt mein Team der Rechtsredaktion. Wir haben insgesamt 9 Stellen verteilt auf 10 Personen, weil wir machen Fernsehen, erstes, drittes Programm, Hörfunk, alle Wellen der ARD und online tagesschau.de wird immer mehr, Social Media auch für die Tagesschau. Deswegen sind wir ein großes Team. Und in diesem Studio haben wir unsere Schnittplätze, unsere Live-Kamera auch. Und das ist mit dem Fahrrad zum Verfassungsgericht so 10 Minuten. Und ich will auch gar nicht neben dem Verfassungsgericht sitzen. Das ist viel zu nah. Wir sind Journalisten. Ja. Wir gehören nicht dazu, sondern schauen kritisch drauf.
Es gibt in Karlsruhe ja das Bundesverfassungsgericht, es gibt den Bundesgerichtshof und es gibt die Bundesanwaltschaft. Ja. Noch was?
Das Interessante ist, es gibt alle Instanzen weiter runter. Also in Blickweite vom Verfassungsgericht ist auch das Amtsgericht Karlsruhe. Daran merkt man die Bandbreite so. Ja. Aber Bundesanwaltschaft, das ist ja quasi der oberste Staatsanwalt des Bundes, der Terroristen verfolgt, wenn man es so einfach sagt. Ja. Und das ist so die Behörde, also Gerichtsurteile sind oft planbar. Ich weiß, nächste Woche Mittwoch um 10 ist das Urteil XY. Und was er macht, ist eben nicht planbar. Ist so die Behörde für den Adrenalinfaktor bei mir auch. Ja, weil
das geht
Eilmeldung von, kommt samstags um 3 oder morgens um 6:30, Terrorzelle XY, Festnahmen im Bundesland sonst wie. Und dann geht bei uns die Maschine an von 0 auf 100, ohne dass ich tagelang einen Kläger recherchieren konnte. Und da müssen wir dann sehr, sehr schnell liefern. Der Fall in Solingen war so einer.
Ach Gott.
Ja, weil die Tat geschah am Freitagabend in Solingen. Und dann hat man im Laufe des Samstags den möglichen Täter festgenommen. So. Und dann gibt es ja Regeln im Rechtsstaat, dass der bis zum Ende des nächsten Tages einem Richter vorgeführt werden muss, ob er in Untersuchungshaft kommt. Und wenn es um Terrorverdacht geht, ist dieser Richter immer der Bundesgerichtshof in Karlsruhe.
Ja.
Und die müssen dann nach Karlsruhe gebracht werden. So.
Per Hubschrauber, in Handschellen, oft mit einem Sack über dem Kopf.
Ja, genau. Und diese Bilder, es gibt dann einen Platz, wo der Hubschrauber landet, die Bilder drehen wir dann auch.
Auch immer rechtzeitig?
Also, das ist dann immer so ein bisschen Unsicherheitsfaktor. Also ob wir irgendwie erfahren, wann das passiert. Ja. Hubschrauber lässt sich auch dann schlecht verstecken. Insofern kriegen wir das dann auch mit. Aber ich kam ja drauf wegen ungeplant. Also dann müssen wir halt auch gucken, dass sonntags morgens um 9 oder Samstagabend Festnahme und wir wissen, der kommt morgen. Dann müssen wir uns zusammen telefonieren, Kamerateam organisieren, Schnitt organisieren. Mhm. Und dann möchte ja auch ganz Deutschland diese Bilder haben. Also das ist dann oft unter großem Druck aktuelles Arbeiten. Manchmal ja auch nach einem Terroranschlag, also Synagoge in Halle. Mhm. Der Täter ist noch flüchtig oder Breitscheidplatz ist schon ein bisschen länger her, habe ich aber gut in Erinnerung, weil das war abends um 8, Breitscheidplatz.
Ja. Im Dezember.
Während die Tagesschau lief und dann sind die einfach auf Sendung geblieben, den ganzen Abend im ersten Programm live. Und ich bin dann auch ins Studio reingefahren. Natürlich war erstmal Berlin zuständig vor Ort, aber es war ganz schnell dann, Generalbundesanwalt übernimmt die Ermittlungen, hat den Hut auf. Und dann muss man vor die Live-Kamera, auch ohne, dass irgendeine Frage abgesprochen ist, sondern einfach, was wissen Sie und was läuft jetzt ab? Und da muss man typischerweise auch so einem gewissen Druck standhalten, nicht irgendwas zu erzählen, nur weil die Frage gestellt wird. Also natürlich möchte dann jeder wissen, waren es Islamisten, waren es Neonazis, was steckt dahinter? Und vielleicht ist auch die Erwartung da, na, du musst doch, hast doch Quellen, du musst das doch irgendwie wissen. Nur wenn man es noch nicht weiß, da muss man da auch wirklich standhalten und sonst kommt man in Teufelsküche.
Ja, wer sind eure Quellen gewesen? Also ich weiß nicht, welchen Fall wir jetzt nehmen können, ob wir Solingen nehmen, ob wir Breitscheidplatz nehmen. Also was war in dem Fall deine Quelle? Wo hast du auch wirklich neue Informationen, auch für die FernsehzuschauerInnen? Wo hast du die herbekommen in dem Fall?
Naja, eine direkte Quelle ist die Bundesanwaltschaft, die Pressestelle. Also das ist so auch ein offizieller Weg, um Informationen zu bekommen. Dann haben aber darüber hinaus vor allem unsere Terrorismusexperten, also Holger Schmidt zum Beispiel auch aus dem SWR hier, die sind dann sehr gut darin, auch darüber hinaus in vielen Behörden auch schnell Informationen zu bekommen. Ja. Also da bin ich auch immer froh, dass es diese Spezialisierung gibt. Aber wie gesagt, wenn man da sagt, ich glaube, es war diese Richtung und dann war es falsch. Am Abend des Breitscheidplatzes hatte man auch erstmal einen Falschen festgenommen. Das habe ich mir auch gemerkt. Da hieß es, Festnahme erfolgt und alle dachten, jetzt haben wir ihn. Und dann stand ich nämlich schon am Bundesgerichtshof am nächsten Tag und dachte, der kommt jetzt hier hin mit dem Hubschrauber und so weiter. Und auf einmal sickerte durch, das ist der Falsche. Und dann war Anis Amri geflüchtet und zwei Tage vor Weihnachten kam dann die Nachricht, er wurde in Italien erschossen. Das war dann so, na, Erleichterung ist ja wirklich ein falsches Wort jetzt hier, aber das war dir vorher im Vergleich, diese große Unsicherheit, dieser Täter ist noch flüchtig, was ist und morgen ist Heiligabend. Also es sind, du merkst, das war 2016, aber irgendwie diese Situationen haben sich doch auch irgendwie eingebrannt.
Wir haben neulich erst zu Hause bei den Nachrichten diese Szene mit dem Hubschrauber und wo der Festgenommene dann aus dem Hubschrauber geführt wird, in Handschellen, mit einem Sack über dem Kopf. Und meine Frau neben mir irritierte das. Mhm. Und sie hatte irgendetwas auszusetzen an diesen Bildern. Ich glaube, sie fragte sich, war das jetzt nötig? Und ich kriege leider nicht mehr zusammen, was sie genau gesagt hat, warum das jetzt ein Problem ist. Aus journalistischer Sicht ist klar, dass man dieses Bild zeigt. Mhm. Man weiß ja auch nicht, wer dahinter steckt. Insofern Artikel 1, ich sage mal Paragraph 1, Artikel 1 Grundgesetz, Würde des Menschen ist unantastbar, ist damit ja auch schon mal eingehalten. Aber sind diese Bilder diskutabel?
Also man muss sich schon bewusst machen, was man da tut. Also das sind weiterhin Menschen und ich glaube, überm Kopf hat er nicht so richtig, also eine Tüte soll nicht so klingen. Als
aber irgendeine Kapuze oder genau, so, du hast völlig recht. Aber irgendeine Art Kapuze, das Gesicht ist auf jeden Fall verdeckt.
Aber wir gucken ja auch hin und in dem Fall Solingen fiel mir auch auf, dass er nicht richtig lief, sondern...
Und das war die Geschichte, was meine Frau irritierte, du hast recht.
Da bin ich mir bis heute nicht sicher, lag es an Fußfesseln. Andere Variante wäre möglich, er wollte auch nicht. Ich will jetzt ausdrücklich nicht mußmaten, was richtig ist, aber auch da, darüber haben wir drüber nachgedacht, genau. Also man muss sich bewusst machen, dass das sensible Sachen sind. Es war hier für uns jetzt die Alternative, es nicht zu zeigen, die gab es nicht so richtig. Aber es ist häufig auch in Strafprozessen, wenn dann der Angeklagte da steht, kommt es häufig vor, dass wir verpixeln und die Person nicht zeigen, weil es auch Angeklagte haben Rechte. Und das ist oft die schwierigste Frage, wann da die Grenze mal überschritten ist, dass man sagt, Hier pixeln wir nicht mehr. Also Beate Zschäpe war so ein Fall im NSU-Prozess. Da war es dann irgendwann so groß, obwohl sie noch nicht rechtskräftig verurteilt war, dass man gesagt hat, Zeitgeschichte, das können wir verantworten. Aber es sind schwierige Abwägungen oft.
Okay, und Prominente im Prinzip haben es immer schlecht, weil da bringt Verpixeln dann auch nichts, außer dass man Emotionen jetzt nicht zeigt. Aber die sind immer sofort bekannt. Auch problematisch, ne? Für viele Prominente.
Gerade wenn es in Richtung Gerichtsverfahren gibt, also man muss überall sensibel sein, aber da ist es dann nochmal ganz besonders, ja.
Gut, in Amerika ist man nicht besonders sensibel. Du machst auch ganz große Augen. Ja. Bis heute tut mir dieses Bild für Hugh Grant leid, der eine Prostituierte angesprochen hat, Divine Brown hieß sie, weiß ich noch, auf dem Sunset Boulevard. Es ist verboten in den USA, eine Prostituierte sich ins Auto zu holen. Und sofort gab es dieses Polizeifoto, das, glaube ich, am Tag danach veröffentlicht wird. Ein Foto, das ihn ein Leben lang verfolgen wird. Brutal.
Ja, also und diese Tradition ist auch nicht der richtige Begriff, aber dass man diese Fotos macht und auch wie selbstverständlich veröffentlicht, Das gibt es hier in Deutschland auch nicht. Es gibt auch nicht diesen typischen Walk, also wo man die Leute ins Gericht führt und dann ja die Kameras drauf halten können. Ja, also es ist so ein, die Leute sind aber auch hin und her gerissen. Wir nehmen sehr ernst auch zu pixeln, weil wir auch Angeklagte schützen müssen. Wir bekommen aber auch viele Zuschriften. Warum machen Sie das? Der hat doch was Böses gemacht. Warum zeigen Sie den nicht? Und da erklären wir dann auch, dass das eben auch oft noch nicht erwiesen ist, sondern ein Strafprozess dafür da ist, erstmal die Schuld zu klären. Ja, klar. Aber auch diese Reaktion gibt es häufig. Ja.
Der Raum, in dem ein Terrorist dem Bundesanwalt da vorgeführt wird, ja, dann in Karlsruhe, wie sieht dieser Raum aus?
Das weiß ich nicht. Da war ich noch nicht, also natürlich nicht dabei. Und das wechselt auch, weil die jetzt gerade bauen und in einem anderen Gebäude sind. Also ich gehe davon aus, dass das relativ schlicht ist. Die Situation ist, da sitzt dann ein Richter oder eine Richterin und Vertreter der Bundesanwaltschaft als Staatsanwaltschaft und oft Verteidigung für den Angeklagten. Und in der Situation geht es ja noch nicht um ein abschließendes Urteil, sondern kommt die Person in Untersuchungshaft, also in Haft, um dann zu klären, ob er schuldig ist und dann den Gerichtsprozess zu führen. Aber das sind oft sehr schnelle und auch hektische Situationen. Die werden dann da reingebracht. Oft ist die manchmal sogar die GSG 9 dabei, maskiert. Und also das ist oft großer Aufwand, diese Vorführung beim Ermittlungsrichter. Ja.
So, wem es jetzt für aufregend wird gerade.
Wir sind bei True Crime hier.
Für den nochmal eine andere, ganz harmlose, interessante Frage zu 75 Jahre Grundgesetz. Denn in diesem Grundgesetz steht auch, die deutsche Flagge ist Schwarz-Rot-Gold. Genau. Das steht im Grundgesetz.
Artikel 22, ja.
Und jetzt aber die Frage an dich als den ARD-Rechtsexperten. Was ist aus dem Gold geworden? Überall gibt es nur noch Schwarz-Rot-Gelb, selbst auf der offiziellen Seite vom Ministerium. Es ist einfach Schwarz-Rot-Gelb. Gelb ist aber nicht Gold. Was ist mit Gold? Oder also, müsste man das Grundgesetz ändern?
Oder du klagst mal am Verfassungsgericht. Da gehst du bis nach Karlsruhe mal.
Aber ich fange beim Amtsgericht jetzt erstmal dann an.
Ja, vielleicht wäre das die eine Ausnahme, wo es sogar direkt gehen würde. Genau, also ich kann die Frage total gut nachvollziehen, aber ob die Richter sich dann so wirklich in die Farbwahl einmischen würden, da bin ich mir nicht so ganz sicher.
Aber was ist die Erklärung dafür? Weil man Gold nicht so gut darstellen kann? Ich meine, es ist ja Schwarz-Rot-Gold. Man muss das ja auch ernst nehmen.
Absolut.
Weil die Farbe Gold, ich finde es auch eine komische Farbwahl eigentlich für Schwarz-Rot-Gold. Gold hat immer etwas auch schlecht Darstellbares. Ich finde das interessant, dass man damals sich für Gold entschieden hat.
Das stimmt. Du sagst, ich kann alles erklären. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Auch die Antwort ist mal erlaubt, hoffe ich.
Die Antwort ist auf jeden Fall erlaubt. Und dann aber noch ein ganz, ganz interessanter Punkt aus dem Grundgesetz. Die Gleichberechtigung, die damals eingetragen wurde. Das ist ein historischer Schritt. Wer hat das eigentlich durchgebracht damals? Denn ich stelle mir lauter gesetzte, weiße, alte Männer vor.
Ja,
der Parlamentarische Rat.
Und zwar von denen waren es 61 und vier Frauen. So, also 65 Mitglieder, die stimmberechtigt waren und davon vier Frauen. So. Und die Kurzversion der Antwort ist, diese vier Frauen haben das durchgesetzt. Diesen Satz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Das ist Artikel 3, Absatz 1. Und das war nicht selbstverständlich. Es ging schon darum, dass man irgendwie so staatsbürgerliche, gleiche Rechte, alle dürfen wählen und so. Das wollten die hohen Herren schon auch zugestehen. Aber so dieses, sind vor dem Gesetz gleich, also so richtig, das wollten die erst nicht, die männliche Mehrzahl dort. Und dann haben zum Beispiel Elisabeth Selbert, war eine der Mitglieder des Parlamentarischen Rats, die hatte extrem für gekämpft. Da gibt es dann auch so historische Geschichten, dass sie versucht habe, über die Ehefrauen der männlichen Mitglieder im Parlamentarischen Rat, die ins Boot zu holen, dass die, ich vereinfache ein bisschen, ihren Männern mal die Hölle heiß machen zu Hause, dass die doch gefälligst für Gleichberechtigung stimmen. Und woran es am Ende wirklich lag,
Lobbyarbeit, das ist richtig gute Lobbyarbeit.
Es hat aber geklappt so. Und das war auch ein Meilenstein, der aber auch erstmal in die Praxis umgesetzt wurde. Also da stand dann 49 da drin, aber 1950 war davon noch nicht viel zu merken. War jetzt nicht unsere Zeit, aber wir haben viel darüber gehört und gelesen. Und auch da musste das Verfassungsgericht dann erst, über eine Richterin, Erna Schäffler hieß die haben dann Schritt für Schritt über Urteile gesagt, Moment, was da im bürgerlichen Gesetzbuch zur Hausfrau und wenn die arbeiten will, braucht sie die Genehmigung.
Und das war noch in den 70ern oder so.
Das widerspricht das, ne? doch alles diesem heroischen Satz im Grundgesetz. Und dann musste auf Druck von Karlsruhe der Gesetzgeber Schritt für Schritt im praktischen Leben diese Gleichberechtigung auch erst durchsetzen.
Was weiß man von diesen vier Frauen? War das ein richtig schwerer Kampf?
Also so, ich habe viel in den Protokollen und auch in historischen Büchern dazu gelesen. Das war wirklich ein schwerer Kampf, den die sehr engagiert aber und auch ja auf eine positive Art gerissen da geführt haben.
Naja, nur durch Diskussionen im Plenum oder gab's?
Naja, durch solche Sachen auch hintenrum, auch ja. im positiven Sinne.
Also, das ist ja am Leisen, am Stillen dann.
Ja, genau.
Sehr effektiv.
Ganz genau, ja. ja. Aber es ist sehr spannend, auch dieser Ort, wenn man hinfahren will, in Bonn, wo der Parlamentarische Rat getagt hat, da gibt es auch eine Ausstellung und da sieht man auch diese vier Frauen auch auf vielen Fotos. Also wer sich geschichtlich interessiert, Bonn, Haus der Geschichte, aber auch in der Pädagogischen Akademie, da hat der Parlamentarische Rat getagt, auch ist das sehr interessant.
Das ist interessant. Wer dieses Grundgesetz auch für sich, weil wir ein bisschen mehr mitbekommen haben, weil wir auch wieder eine andere Beziehung bekommen haben zu unserem Grundgesetz dieses Jahr. Wer das auch mal wirklich vor Ort erleben möchte, was sind gute Orte? Also der Parlamentarische Rat zum Beispiel, wo hat der überall getagt? Du hast es gerade angedeutet.
Genau, also das war vor allem in Bonn.
So. Das war in Bonn. Und, genau. Und wo in Bonn?
Also da gab es einen Ort, das war damals die Pädagogische Akademie. Bonn ist ja sehr klein, also da wurde dann der Bundestag gegründet und so weiter. Und die erste Sitzung des Parlamentarischen Rats war im Museum König. Das war ein naturhistorisches Museum und da gibt es, die Geschichte kennen allerdings auch schon einige, für die erste Sitzung musste man aus dem großen Saal da die großen ausgestopften Tiere an die Seite schaffen, die da eigentlich standen. Und das ist der Grund dafür, dass da auch hinter so einem Vorhang noch eine große ausgestopfte Giraffe zum Beispiel rumstand und andere, damit da Adenauer und Co. diesen Parlamentarischen Rat am 1. September 1948 eröffnen konnten. So, und dann sind die aber umgezogen, ein paar Häuser weiter in diese Pädagogische Akademie, da kann man hingehen. Es ist aber auch heute zum Beispiel, wenn man beim Bundesverfassungsgericht mal so eine Verhandlung sich anschaut, also auch da erlebt man auf andere Form ja Grundgesetz mit, wie da diskutiert und auch gestritten wird. Also es war jetzt neulich allerdings bei einer Urteilsverkündung, da ging es um Rechte der AfD im Bundestag, da war da auch eine Schulklasse mit ihrem Sozialkundelehrer im Bundesverfassungsgericht, hat sich das angehört, sprachen mich auch an, sehr interessiert und wollten wissen und so weiter. Also auch das sind Möglichkeiten, Grundgesetz zu erleben.
Ja, du sitzt dann stundenlang auch mit in diesen Prozessen drin.
Ja.
Das kann dröge sein manchmal, oder? Oder
ja,
für dich
genau.
nie?
Manchmal schon. Also im Bundesverfassungsgericht gibt es so eine Pressetribüne. Da sitzen wir dann. Und da sitzt man sehr lange, geht dann ab und zu zwischendurch immer mal raus, weil wir dann 12 Uhr Tagesschau schon mal eine Live-Schalte machen, Mittagsmagazin. Also man hat nicht die Ruhe, den ganzen Tag da zu sitzen und nur abends um 8 das zu machen. Dafür ist die Mediengesellschaft zu schnell geworden.
Das und ihr seid ja noch zu zweit, weil
ja.
der andere damit bekommt natürlich, was in deiner
genau.
Abwesenheit dann alles
oder
besprochen
in der Pause macht man dann noch das Interview mit den Politikern und den Klägern. Also ja. wir müssen da schon mit mehreren sein, damit wir alles mitbekommen. Und ich bin aber auch häufiger bei so großen Strafprozessen draußen. Also ich war neulich in Stammheim, als dieser große Reichsbürgerprozess, diese große Gruppe angeklagt wegen eines möglichen Umsturzes begann. Stammheim ja ohnehin, sehr spannendes Territorium, jetzt ein neuerer Gerichtssaal. Und das ist dann auch Situation, da muss man dann morgens früh anstehen in der Schlange durch die große Sicherheitskontrolle, da muss man das Handy abgeben. Also diese Tage am Strafgericht vor Ort mache ich auch immer wieder und häufig. Und die sind mega anstrengend, aber die haben auch was. Also ich mag das, da dann auch zu sein.
Stammheim, da saßen RAF-Terroristen. Und dafür ist Stammheim bekannt.
Genau, also da gibt es immer noch auch diesen berühmten siebten Stock. Es gibt den Ortsteil von Stuttgart-Stammheim, so eine Hauptstraße. Und wenn man die bis zum Ende durchfährt, kommt man zu diesem Komplex. Links ist das alte Gefängnis mit diesem siebten Stock, wo die RAF-Leute saßen. Und rechts davon ist inzwischen ein neues Hochsicherheitsgerichtsgebäude. Okay. Und da findet dieser Prozess statt. Parallel auch in Frankfurt, gleicher Komplex, auch die Reichsbürger. Und das ist sehr spannend. Oder ich war auch beim Lübcke-Prozess. Also als nachdem Walter Lübcke ermordet worden war, der Kasseler Regierungspräsident. Und dann sieht man da, wie die Vertreter seiner Familie, seine Frau, seine beiden Söhne, sich in den Gerichtssaal stellen und da konnte man förmlich spüren, die wollten Präsenz zeigen, wir wollen wissen, wer das war. Mhm. Und also ich will damit nur sagen, dieses Beobachten im Gerichtssaal, gar nicht nur in Karlsruhe, sondern woanders, das macht mir beruflich sehr viel Spaß, ist oft aber auch echt tierisch anstrengend.
Du hast ja auch zwei Söhne.
Ja.
Wie oft wollen die eine Einschätzung von dir?
Auch,
Papa, durfte ich jetzt der alten Dame die Handtasche klauen? Wirklich, es war Notwehr. Wirklich, Papa.
Genau in der Art. Naja, es gibt manchmal Situationen vielleicht auch in der Schule oder rund ums Handy. Und ja. Also, ob die mich dann immer so als Quelle überhaupt wollen, weiß ich nicht. Aber wenn die ansatzweise auch sich fürs Recht interessieren, freut mich das. Sie haben aber komplette Freiheit, alles andere natürlich auch machen zu
können. Klar. Okay, was gibt's für Rechtsfragen mit dem Handy?
Na, dürfen Eltern da einfach reingucken zum Beispiel, was die Kinder sollen machen?
Dürfen Eltern, wenn die Kinder unter 14 sind zum Beispiel?
Also da gibt es schon Möglichkeiten, auch reinzugucken, aber auch Grenzen. Also insofern, das ist
schwierig.
Das ist heikel, aber es gibt in jedem Alter Rechtsfragen, bei Jungen wie bei Alten.
Gut. So, zum Schluss haben wir noch ein paar Begriffe. Okay. Ich habe neulich erst von Doris Dorry gelesen, die ja immer möchte, dass die Menschen schreiben. Und die gesagt hat, es gibt keinen Begriff, also sagt sie, zu dem nicht jedem Menschen sofort etwas einfallen würde, was sich auf dein eigenes Leben bezieht, was du erlebt hast, was du gesehen hast. Und ich finde das sehr faszinierend, weil es, glaube ich, stimmt.
Okay.
Fangen wir mit einem ganz einfachen Begriff an und wir lernen dich dann ein bisschen persönlicher natürlich auch kennen. Süchte.
Von harmlos bis sehr gefährlich. Also
hast du Süchte?
Ist vielleicht nicht der richtige Ort hier, aber...
Du bist jetzt zwar nicht vor Gericht, du musst genau auch nicht die Wahrheit sagen.
Nee, also da gibt es jetzt nichts zu enthüllen und ja.
So, es muss ja auch nicht deine Sucht sein, aber welches Bild aus deinem Leben poppt sofort auf, wenn du Süchte hörst?
Welches Bild?
Bei mir ist es zum Beispiel... krass, wenn Sonntagmorgen die Eltern Besuch hatten. Also meine Eltern haben nie geraucht, aber die hatten besucht und es haben so viele geraucht. Mhm. Und der ganze Raum am Sonntagmorgen voller kaltem Zigarettenqualm war. Das ist sofort das Bild, das mir kommt bei Süchte.
Also jetzt habe ich auch Kino im Kopf, ehrlich gesagt. Es war vielleicht so, dass die Autofahrt mit anderen, da wurde damals noch im Auto geraucht und die Kinder saßen hinten auf dem... unangeschnallt auf dem Rücksitz. Na, es waren klar. Andere Zeiten. Ich hoffe, ist okay jetzt. Aber nee, jetzt hast du das Kino im Kopf bei mir wachgerüttelt.
Krass, gell? Es wurde geraucht auch in Büros noch. Auch du und ich, wir haben in Büros gearbeitet. Da durfte geraucht werden. Heute unvorstellbar.
Nicht selber geraucht.
Nicht selber geraucht.
Nee, du auch nicht?
Nein, ich habe nie geraucht.
Okay.
Nein, nicht mal Alkohol getrunken. Gar nichts.
Gar nichts,
okay. Ich bin einfach nur langweilig.
Nee, das ist nicht langweilig. Ich trinke auch keinen Alkohol mehr.
Ach, okay.
Genau, also das irgendwann tat mir das nicht mehr gut und ich habe dann gemerkt, ich schlafe besser, mir geht es insgesamt besser bei einem stressigen Job. Mhm. Und so seit 2-3 Jahren lasse ich das weg und mir fehlt nichts.
Okay, ganz harmloser, einfacher Begriff, aber auch wirklich ohne zu überlegen, welches Bild, welche Situation stellt sich ein bei dir bei dem Begriff Baum.
Baum, das ist so die Situation, also ich gehe häufig joggen bei uns in Karlsruhe im Oberwald und das ist so eine Art Entspannung, das kann ich körperlich spüren, wenn man dann so einbiegt von der Straße ins Grüne, manchmal auch schon morgens vor der Arbeit oder am Wochenende, am Sonntag und da gibt es ganz wunderschöne Bäume in jeder Größe und Dicke und Dünne und da bin ich gerne.
Hast du die Wirkung von Bäumen auch schon mal gespürt? Manche können das ja. Habe ich nicht. Ich liebe es, auch unterwegs zu sein, meinetwegen auch im Wald, aber ganz viel spazieren. Und ich fühle mich auch sehr wohl. Und trotzdem, ich wünschte mir auch, das direkt spüren zu können, wie manche die Bäume umarmen. Da muss man also nicht drüber lachen. Also die erzählen das so authentisch, dass die wirklich etwas empfinden. Und wir wissen ja, die Bäume haben ein Leben, das unter der Erde stattfindet, aber...
Ja, das geht, für mich ist das dann immer ein Schritt zu weit. Also ich respektiere das und finde das gut, aber damit kann ich dann persönlich nicht so viel anfangen und freue mich einfach, wenn ich durch die Landschaft jogge.
Milch.
Morgens das Müsli bei mir.
Ah, okay, du
bist also
ja
ganz, ganz klassisch, genau. Und auch so ein bisschen Bauernhof. Also wir haben in einer erweiterten Familie auch einen Bauernhof. Und das ist auch so eine typische Situation als Kind, da so diese Einfahrt reinzukommen, ganz andere Welt. Und das Erste, was man sah, waren auch Kühe. Und das wurde natürlich gemolken. Das ist dann etwas deftiger und wärmer und geruchsstärker als so die verpackte Milch. Also da kommen auch so Kindheitsassoziationen hoch.
Findest du Kühe auch niedlich? Ich finde Kühe unglaublich, ich weiß auch nicht warum. Auf der einen Seite leben die ja wahnsinnig auch im Dreck, aber eine Kuh hat etwas so Liebes, sage ich vielleicht mal. Ich fühle mich in der Nähe von Kühen unglaublich wohl.
Das ist doch schön, was wir alles hier hervorbringen jetzt gerade. Genau.
Ja.
Ich bin bei Tieren insgesamt sehr zurückhaltend, muss ich dazu sagen.
Ich auch.
Also ich kann mit Katzen etwas anfangen. Also wir hatten auch früher eine, aber habe zum Beispiel Respekt bis Angst vor Hunden. Und deswegen ist es so eine Art Zuneigung auch zu Kühen und anderen größeren. Davon kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sprechen.
Okay. Ja. Bei Milch, ich habe mich auch selbst gefragt, was fällt mir sofort ein? Und bei Milch musste ich sofort auch an einen Bauernhof denken in Österreich. Mhm. Wo sie Käse hergestellt haben für eine Marke, deren Namen ich so toll fand, nämlich Käserebellen. Die heißen Käserebellen. Und da habe ich gedacht, wie cool ist das denn? Eigentlich unter diesem Namen, unter dieser Marke, deinen Käse zu verkaufen. Wie geil ist das denn? Hat aber auch eine Geschichte noch dazu, die ich nicht mehr zusammenbekomme, warum die sich Käserebellen nennen.
Sehr gut.
Also lustig, oder?
Ja.
Und das Letzte ist, etwas, das du kannst. Und da tue ich mich jetzt wahnsinnig schwer. Man muss aber was Positives über sich sagen, aber etwas, das du kannst.
Erklären und Fußball spielen.
Richtig. Oh, du bist sogar ein guter Fußballer.
Naja, nee, das ist jetzt relativ, aber ich habe es gerne gemacht als Jugendlicher, noch 2 Jahre auch als Erwachsener, aber so bis Niveau Landesliga. So.
Okay. Oh.
Aber
Alemannia damals?
Nee, dafür hat es ja gerade nicht gereicht.
Okay. Nee, Alemannia hat ja auch B-Jugend und F-Jugend und so.
Genau, also. Aber selbst dafür hat es nicht gereicht. Aber ich war in einer Mannschaft, die eine sehr gute Jugendarbeit hatte, Blau-Weiß Aachen. Wir haben gegen Alemannia dieselbe Liga gespielt und ich mache das bis heute sehr gerne. Man muss nur sehr aufpassen bei diesen Hobby-Kicks, die Verletzungsgefahr jetzt mit Ende 40. Boah. Ja, also der eine Schritt zu viel kann da fatal werden.
Okay, letzte Verletzung bei dir.
Beim Joggen Muskelfaserriss in der Wade. Ist auch, dauert 3 Wochen, ist auch blöd.
Und dann noch beim Joggen?
Ja.
Und dann merkt man, nicht genug aufgewärmt?
Wahrscheinlich so ganz banal, ja.
Okay. Adduktorenzerrung?
Noch nie gehabt. Früher gerne umknicken beim Fußball, Bänderdehnung. Kenn ich
aber auch. Bänderdehnung, ja. Ja, aber du weißt wenigstens, wo die Adduktoren sind. Denn es tauchte vorgestern im Fernsehen auf, ich glaube beim Fußballspiel. Mhm. Ich guckte, glaube ich, HSV. Und da musste einer raus. Man sieht aber kaum was, wegen Adduktorenzerrung. Und wir gucken uns an, auf dem Sofa, wo sind die Adduktoren?
Richtung Leiste, oder?
Ja, Oberschenkel da.
Genau.
So, völlig richtig. Du weißt es, ich wusste es nicht genau. Ja. Frank Bräutigam, hör mal, danke für deinen kleinen Einblick in deinen Alltag, wenn du von den Gerichten oder über Urteile oder aber auch für die Verbraucher etwas erzählst. Das war sehr schön.
Danke, hat mir Spaß gemacht.
Herzlichen Dank für den Besuch und bis die Tage wieder.
Alles klar, bis bald, Christian.
Mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Ich bin Philipp, Radiomoderator und Musiker, und ich nehme euch mit auf eine musikalische Gedankenreise. Zum Entspannen und mit Musik aus dem Alltag träumen. Jede Woche suche ich 5 Musikstücke aus, passend zu einem Thema. Das kann Musik für einen Tag am Meer, ein Roadtrip oder einfach Begleitung zum Einschlafen sein. Dazu improvisiere ich am Klavier, spiele die Übergänge zwischen den Stücken und habe immer ein paar Gedanken oder kleine Geschichten dazu. Philipps Playlist. Ideal zum sich wegträumen und eine kurze Flucht aus dem Alltag. Eine Oase in der Hektik, wann immer du willst. Jeden Freitagmorgen erscheint eine neue Folge. Du findest meinen Podcast Philipps Playlist in der ARD Audiothek. Hör da gerne mal rein und abonniere den Podcast, dann verpasst du keine der entspannenden Folgen. Ich freue mich.